Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und ich habe heute wieder einen Gast bei mir und das ist heute der Simon Strauß. Hallo Simon.
Hallo.
Ja, Simon und ich waren gestern beide gemeinsam unterwegs, zumindest auf dem Weg ins Stadion und auch wieder zurück. Lediglich während des Spiels waren wir in getrennten Blöcken in der Nordkurve. Trotzdem werden wir versuchen, euch einen möglichst neutralen Bericht vom gestrigen Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV zu liefern. Ich habe mir dafür heute auch diverse Zusammenfassungen nochmal angesehen. In der Totalen wirkt so ein Spiel ja trotzdem immer anders als aus der Hintertorperspektive. Ja, Simon, Robert Klaus schickte gestern die unveränderte Startelf des Spiels vom Samstag gegen Heidenheim aufs Feld, lediglich mit einer Ausnahme.
Ja, der Torwartwechsel im Pokal hat sich ja eigentlich beim Club bewährt, zumindest wenn man damals an die Pokalsiegersaison zurückdenkt, aber da kam Daniel Klever auch immer erst kurz vorm Elfmeterschießen dran. Aber Karl Klaus hat es ja in Ulm schon gut gemacht und warum soll der Trainer ihm da nicht das Vertrauen schenken? Und ich denke auch wenn die Bild getitelt hat, Nürnberg geht mit dem 0-7 Keeper ins Spiel. Ja, das war ein Testspiel gegen Ingolstadt und da war er an keinem Tor schuld, deswegen konnte man den da auch bedenkenlos ins Tor stellen, denke ich.
Ja, ich muss gestehen, als ich es in der Pressekonferenz gehört habe, war ich erst ein bisschen, musste erst mal durchatmen, weil Chris Martin ja eigentlich doch eine bis dato überragende Saison spielt, aber dann im nächsten Gedankengang habe ich mir dann gedacht, unser Trainer hat in dieser Saison bislang eigentlich fast alles richtig gemacht, warum sollte er da jetzt falsch liegen, und ich glaube, das können wir vorwegnehmen, an mit Sicherheit gestern nicht gelegen. Der hat einige schöne Paraden auch gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also der hat uns auch mehrfach im Spiel gehalten. Also da waren einige Dinge dabei. Da musste er sich schon lang machen. Aber also er hat alles richtig gemacht, 120 Minuten lang.
Ja, ich würde sagen, Simon, wir gehen heute mal nicht wie sonst jede einzelne Spielsituation durch. Dafür gab es dann doch zu viele Szenen und auch zu viel Spielzeit. Ich würde mich da heute gerne auf die wichtigsten Aktionen beschränken. Die beiden Teams begannen das Match nach dem Anpfiff auch beide ziemlich aggressiv, hatte ich den Eindruck. Also sie wollten irgendwie dem Gegner schon gleich mal zeigen, wer da heute die Hosen anhat. Ging es dir da ähnlich?
Ja, also es war von Anfang an schon ein bisschen so ein Vollgasspiel und es hat keiner wirklich zurückgezogen. Also ich meine, Dovedan hat nach einer Viertelstunde schon die erste Gelbe für ein taktisches Foul gesehen und also es war beidseitig Feuer drin in dem Spiel, würde ich sagen.
Ja, du hast die gelbe Karte für Dovedan angesprochen. Das war aber auch so eine Situation, wo man sagt, da kommt ihm seine Erfahrung dann ein bisschen entgegen. Weil ich glaube, wenn er da nicht einschreitet, dann könnte es richtig, richtig gefährlich für unserem Tor werden.
Ja, auf jeden Fall. Also das war genau zum richtigen Zeitpunkt halt am Trikot gezogen, weil an wen war das? Ich glaube, an Kaufmann, der wäre sonst einmal quer durchs Mittelfeld marschiert und hätte sich aussuchen können, wen er jetzt den Ball auflegt. Also es war schon ein sehr wichtiges Foul.
Ja, kurz drauf dann der erste, ja, sag ich mal, negative Höhepunkt in der ganzen Partie, in der 18. Minute, als im Kampf um den Ball Tom Kraus den Ball vor Leibold ins Aus gerätscht und dabei Leibold noch erwischt und der dann wirklich schreiend vor Schmerz am Boden liegen geblieben ist.
Ja, also bei aller Rivalität und auch wenn man Leibold vielleicht ein bisschen ja, jetzt nicht mehr so mag, weil er halt vom Club zum HSV gewechselt ist, aber das sah direkt nach was Schlimmerem aus. Also man kann Tom Kraus da definitiv keine Absicht unterstellen. Es war halt, er geht zum Ball und trifft mit seinem mit seinem Standbein mehr oder weniger, also Knie an Knie, so in der Art, und Leibold knickt halt mit dem Knie richtig blöd um. Und als ich es vorhin in der Wiederholung nochmal gesehen habe, die Szene, da weiß man, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß sofort, da ist das Kreuzband im Eimer bei so einer Aktion. Und das hat sich ja leider für Tim Leibold auch heute bewahrheitet. Also von der Seite auch noch gute Besserung an ihn und dass er schnell wieder auf die Beine kommt.
Ja, bei den Genesungswünschen möchte ich mich gleich mal mit anschließen. Leider gab es doch einige vereinzelte Pfiffe, auch als Tim Leibold abtransportiert wurde. Das Ganze ist dann in diversen HSV-Kreisen dann auch schon wieder sehr hoch gekocht worden, dass man alle Nürnberg-Fans dann wieder in einen Topf reinschmeißt. So im Pauschalisieren sind die ja alle recht gut, sodass sich der Club dann heute auch gemüßigt gefühlt hat, eine entsprechende Pressemitteilung rauszuschicken, in dem die Pfiffe gegen Tim Leibold aufs Schärfste verurteilt werden. Kann ich mich nur anschließen. Also ich bin auch kein großer Freund von Tim Leibold mehr. Gerade wenn man sich die Umstände des Wechsels damals nochmal vor Augen führt. Aber in solchen Situationen ist es völlig unverständlich, wie man da pfeifen kann. Man wünscht eigentlich jedem Spieler nur, dass er heil und bei bester Gesundheit aus so einem Spiel wieder rauskommt. Und ich wünsche ihm, dass er ganz, ganz schnell wieder auf dem Platz stehen kann. Wobei ich aber auch nochmal eines klarstellen möchte: Es war auch nicht, wie es in Teilen zu lesen war, irgendwie ein überhartes Einsteigen von Tom Kraus. Das war ein ganz normaler Kampf um den Ball, wie er in jedem Spiel wahrscheinlich zigmal passiert, und von daher für mich völlig normale Spielsituation, oder?
Absolut. Also Tom Kraus irgendwie überhartes Einsteigen vorwirft, der sollte vielleicht mal einen Optiker oder einen Augenarzt aufsuchen, weil das war da klar nicht zu erkennen.
Ja, der HSV kam dann so für mein Gefühl ein bisschen mehr dann auf, je weiter die Spielzeit fortgeschritten ist. Der Club hat zwar dagegen gehalten, aber wirklich gefährliche Situationen waren da irgendwie nicht so dabei rausgekommen. Wohingegen man das Gefühl hatte, beim HSV, da kommt das Momentum so langsam ein bisschen auf seine Seite.
Ja, die kamen immer besser ins Spiel. Von uns kam dann irgendwie kaum mehr Gegenwehr. Also gerade so ins letzte Drittel kamen wir gar nicht mehr. Was mir auch negativ aufgefallen ist, ist, dass wir ein paar Mal versucht haben, uns hinten raus zu kombinieren, wo aber dann zum Beispiel Tempelmann schon kurz vorm eigenen Strafraum angespielt wurde, aber er wurde konsequent gedoppelt und es hat uns ein paar Mal massiv in Bedrängnis gebracht, und da können wir echt froh sein, dass es da noch so gut ging, dass der Ball noch irgendwie dann auf die Außen ging und dann nach vorne gedroschen wurde oder so. Weil da, wenn einer mal dazwischen spritzt oder Tempelmann das Ding im Zweikampf verliert, dann kassieren wir eins. Also das fand ich teilweise sehr risikoreich hintenrum gespielt.
Ja, das war, glaube ich, in der 6. Minute schon das erste Mal der Fall. Als der
das HSV, war dann noch ein paar Mal.
Ja, als der HSV Tempelmann, wie du schon sagst, gedoppelt hatte. Und da hat Meffert dann, glaube ich, abgezogen, aber den Ball weit übers Tor geschossen. Aber der HSV, der war schon ziemlich, ziemlich aggressiv, auch im Anlaufen. Und da wäre vielleicht das ein oder andere Mal, ja, ein etwas längerer Ball hinten raus dann in der Situation die bessere Lösung gewesen. Die nächste Szene, die ich mir noch notiert habe, war in der 39. Minute, als Glatzel gelb gekriegt hat. Auch eine klare Situation, Ellbogen im Gesicht von Handwerker. Da braucht man dann gar nicht so drumherum reden. Und dann in der 44. Minute war dann ein schöner Distanzschuss von Reis, wo Keeper Klaus die Kugel dann gerade mal noch so um den Pfosten gelenkt hat. Allerdings hatte dann die Ecke kurz drauf oder in der direkten Spielszene danach dann leider Folgen für das Spiel.
Ja, also war blitzsauberer Eckball von Kittel und David konnte sich da gegen Schindler, der eigentlich schon eine Kante ist, viel zu leicht im Luftduell durchsetzen. Und ja, der Ball war unhaltbar für Klaus, also da kann er nichts machen. Also, ja, Schindler kam da, glaube ich, auch ein bisschen ins Straucheln oder so, zumindest lag er nach der Situation am Boden. Hat sich jetzt aber auch nicht groß beklagt, dass er gefoult worden wäre. Ich glaube, da kam David einfach vielleicht mit mehr Wucht in den Kopfball und hat sich da durchgesetzt und Schindler hat dann eben das Gleichgewicht verloren. Schade, weil normalerweise ist Schindler wirklich ein Turm hinten drin, der eigentlich so gut wie jedes Kopfballduell gewinnt, aber hier hat er leider das Entscheidende verloren.
Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie David ein bisschen aus dem Auge verloren, weil für meinen Geschmack war Schindler eigentlich ein ganzes Stück zu weit von ihm weg und ist dann aufgrund der Entfernung nicht mehr so richtig ins Kopfballduell dann reingekommen.
Ja, also das ist gut möglich. Das würde dann auch erklären, warum David dann einfach auch mit viel mehr Wucht auf den Ball drauf ging und Schindler da nichts ausrichten konnte.
Aber für meinen Geschmack auch, du hast es angesprochen, Schindler lag dann am Boden, aber es war ein völlig regulärer Treffer. Also ich habe keinerlei Foulspiel oder sonst irgendwas gesehen
gehabt. Ja, das war ein typischer Kopfballtreffer nach einem Eckball. Also die fallen ja am Spieltag 10-mal.
Ja, der Club dann ein bisschen angefasst noch in den letzten Minuten der Nachspielzeit und konnte dann aber die 4 Minuten Nachspielzeit dann noch oder 3 Minuten waren es, glaube ich, noch überstehen. Bis dahin für mich ein flottes Spiel mit 2 sehr engagierten Mannschaften, vielleicht jetzt nicht auf höchstem spielerischen Niveau, aber ein sehr, sehr offener Schlagabtausch. Aber dadurch, dass der HSV gegen Ende der Halbzeit so sich ein bisschen Vorteile erkämpft hat, ging er für mich mit einer nicht ganz unverdienten Führung in die Pause. Und wir sprechen dann gleich über die Reaktion des FCN hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Simon Strauß. Die Mannschaften kamen unverändert aus der Pause, jedoch nach wenigen Sekunden war das Spiel dann erst schon mal wieder unterbrochen, Simon.
Ja, also der nächste Schockmoment. Tom Kraus und Muheim sind mit den Köpfen aneinander geraten. Richtig schön zusammengerasselt und Tom Kraus hat wohl das Bewusstsein verloren. Also Schiri Dankert war auch sofort sehr, sehr hektisch, hat sofort die Sanitäter aus allen Richtungen aufs Feld beordert. Es wurden von den Spielern und vom Betreuerstab gleich Decken drumherum gehalten und also es kamen schon Erinnerungen an Eriksen hoch und also es war sehr, sehr langes Bangen im Block und man hoffte wirklich, dass es nichts Schlimmes ist. Und also da war Fußball wirklich Nebensache zu dem Zeitpunkt. Da hat jeder einfach nur gehofft, dass Tom Kraus es halbwegs unbeschadet oder ohne größere bleibenden Schäden übersteht und heil aus der Sache rauskommt. Also war wirklich in meiner mittlerweile 30-jährigen Stadiongeher-Karriere eine der härtesten Szenen, die ich so miterlebt habe. Also es hat mich auch mitgenommen. Das musste ich erstmal verknuspern.
Ja, war bei uns ähnlich. Also der gesamte Block war von einer Minute auf die andere extrem still. Also es war schon fast gespenstisch. Und bei mir kam im Kopf dann auch die Erinnerung an die Europameisterschaft, die Szene von Eriksen. Und also ich musste auch erst einmal ganz, ganz tief durchatmen. Zum Glück, wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, nichts Schlimmeres. Tom Kraus müsste in der Zwischenzeit auch schon aus der Klinik raus sein. Mehr als nur eine starke Gehirnerschütterung ist es nicht. Aber fürs nächste Spiel ist er auf jeden Fall mal noch raus. Aber zum Glück ist da echt nichts Schlimmeres passiert. Was ich dann im Nachhinein nicht verstanden habe, war, dass Muheim für die Situation auch noch gelb gesehen hat. Weil für mich war das einfach nur ein Zusammenrauschen von zwei Spielern. Es war kein Foulspiel, nix. Also muss ich sagen, verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig.
Ja, ich hab auch erst vorhin, als ich nochmal den Kicker-Ticker nachgelesen habe, habe ich auch erst gesehen, dass Muheim da gelb dafür gesehen hat. Und ich dachte mir auch, also okay, weshalb? Sie sind mit den Köpfen aneinander gerasselt. Jeder wollte zum Ball. Es ist keiner irgendwie in Mann reingesprungen. Aber ich glaube, da hat sich wahrscheinlich Bastian Dankert auch einfach nicht mehr genau an die Szene erinnern können. Der stand, glaube ich, genauso unter Schock wie alle anderen. Also mir tat auch Mats Möller-Daly so leid. Der lief komplett verstört auf dem Platz rum, als Tom Kraus da behandelt wurde. Und wusste gar nichts mit sich anzufangen. Der stand komplett neben sich. Da dachte ich mir auch, oh Gott, hoffentlich hat es jetzt wirklich keine Auswirkungen, dass der jetzt in dem Spiel gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Aber hatte es zum Glück nicht. Aber da wäre ich am liebsten runter und hätten einfach meinen Arm genommen und gesagt, alles wird gut, keine Sorge. Ja. Weil der war echt komplett durch.
Ja, Trainer Robert Klaus hat es auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, weil er darauf angesprochen wurde, wieso er dann auch dann noch auf dem Platz ist. Hat er eben gesagt, zum einen, um den Spielern, die da außen rum standen, ein bisschen beizustehen und auch natürlich Informationen aus erster Hand für die Ersatzbank dann zu haben. Und ja, also ich glaube, die Mannschaft musste sich nach der Szene erstmal schütteln. Thailand Duman ist dann eingewechselt worden für Tom Kraus und direkt der Freistoß im Anschluss daran, da ist der Ball dann trotzdem nochmal gefährlich geworden, weil Schonlau seinen Mitspieler angeköpft hat und der Ball dann zu Duman kam, der dann aber gleich mit seiner ersten Ballberührung am Winkel vorbeigezielt hatte. Aber man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, als muss die Mannschaft sich erst mal wieder ein bisschen erden, oder?
Ja, die mussten sich erst mal sammeln und aber es ging, also da merkt man einfach, dass es Profis sind. Ich glaube irgendwie eine unterklassige Amateurmannschaft wäre da mehr von der Rolle gewesen und die Profis, die haben sich dann einfach zusammengenommen und Leistung gezeigt und auch wahrlich keine schlechte dann danach.
Ja, in der 58. Minute war dann auch eine Szene, wo ich dann wiederum den Schiedsrichter nicht so hundertprozentig verstanden habe. Da kam Mats Möller-Daly über rechts auf den Flügel durch und ist dann für meinen Geschmack gefoult worden. Hat dann zwar versucht, dem gleich aufzuspringen und dem Ball nochmal hinterher zu gehen, ist dann aber dadurch dann endgültig in Strauchen gekommen und gefallen. Und vielleicht wäre in dieser Situation es geschickter gewesen, einfach nach dem ersten Mal, so blöd es klingt, liegen zu bleiben oder sich fallen zu lassen, dann hätte es wahrscheinlich Freistoß für uns gegeben, oder?
Ja, also bin ich eigentlich fest davon überzeugt, der Kontakt war da, also er ist Er ist vom Gegner zu Boden gebracht worden und wenn das kein Freistoß war, ich weiß nicht, also das war ja auch direkt vor der Nordkurve, also ich denke mal, wir beide haben es relativ gut sehen können. Also da war klarer Kontakt und ja, wenn er liegen bleibt, wird es vielleicht gepfiffen, dann hebt der Linienrichter vielleicht die Fahne und teilt dem Schiedsrichter mit, dass es einen Freistoß geben soll.
Ja, wichtig, dass man das auch nochmal erwähnen, zweite DFB-Pokalrunde funktioniert noch ohne Video Assistant Referee, deswegen war da aus keinem Keller in irgendwelchen Kölner Stadtteilen irgendwas zu erwarten. Nichtsdestotrotz hat es ab dieser Szene etwas mehr als eine Zeigerumdrehung nur gedauert und schon kam die nächste tolle Szene mit einer Seitenverlagerung von der rechten Abwehrseite auf die linke. Und Tempelmann ist dann da auf links durchgegangen, hat den Ball auf Handwerker durchgesteckt und irgendwie hat er im Moment einen Lauf, nämlich seine Flanke kam schon wieder an.
Ja, also die war, es war Zuckerflanke und dann steht Dumann aber halt auch perfekt und haut das Ding einfach Volley in die Kiste. Also ich habe zu meinem Nebenmann im Stadion gesagt, das war ein typisches Tom Kraus-Tor. Und ja, also ich glaube, hätte Tom Kraus noch gespielt, wäre es wahrscheinlich genauso gefallen, weil er halt auch die Position von Dumann dann gespielt hätte. Die gleiche gute Abschlusstechnik hat. Und also ich denke mal, der hätte ihn genauso gemacht.
Ja, Dumann, sowas wie unser Pokalheld, zweites Pokalspiel, zweites Pokaltor und jedes Mal hieß der Torschütze Thailand Dumann. Und ich glaube, da haben wir auch noch so ein kleines Juwel auf der Bank sitzen, wobei ich ehrlich gesagt überrascht war, dass Dumann für Kraus kam und nicht Fabian Nürnberger.
Hat mich auch etwas überrascht, aber ich glaube, dass Dumann halt da die doch etwas offensivere Variante ist und auch technisch ja, technisch ein bisschen besser, ein bisschen beschlagener und unberechenbarer als Fabian Nürnberger. Und gerade wenn du zurückliegst, musst du ja für die Offensive auch was machen in einem DFB-Pokalspiel. Also denke ich, dass der Coach da dann auch sich gedacht hat, ja, also mit Dumann haben wir vielleicht eher die Chance auf einen Ausgleich oder dann sogar eine Führung als mit Nürnberger.
Ja, auch da hat sich das Ganze wieder ausgezahlt. Also war eine richtige Entscheidung vom Trainer. Wir sollten vielleicht alle einfach mal aufhören, die Entscheidung von Robert Klaus so viel zu hinterfragen. Er macht im Moment schon einiges richtig. Ja, so nach diesem Ausgleichstreffer war dann für mich irgendwie, ja, das Spiel hat dann so gewirkt, als machen sie nur wirklich endgültig alle beide das Visier komplett auf und versuchen das Spiel dann in der letzten halben Stunde dann noch zu entscheiden.
Ja, also das war dann der berühmte offene Schlagabtausch. Es war also einfach nur noch ein Hin und Her. Jeder hat versucht, da jetzt die Entscheidung zu erzielen und eine geile Torschance nach der nächsten. Also es war dann wirklich so ab der 60. Minute war das ein Bomben-Fußballspiel. Also es war echt eins der spannendsten, die ich im Stadion erlebt habe. Zumindest jetzt so aus der kurzfristigen Erinnerung, weil das war richtig schön anzuschauen auch, also vom Club auch schöne Kombinationen, vom HSV dann wieder ein Konter gesetzt und also da war, das hat richtig Spaß gemacht, das Spiel.
Ja, eine Szene ist mir noch in Erinnerung geblieben. Da hat uns vielleicht so ein kleines bisschen Fortune gefehlt, nämlich in der 78. Minute Freistoß von Geis, der übrigens gestern wieder in, ja, also überwiegend sehr gute Freistöße geschossen hatte und auch gute Fernschüsse hatte, muss man auch mal erwähnen, wo wir ihn da sonst immer recht gern auch kritisieren. Aber der Freistoß an den ersten Pfosten, wo Dovedan dann mit dem Kopf hochgeht, das Ding verlängert und wirklich nur hauchdünn über die Latte drüber setzt.
Ja, ich glaube, wäre Dovedan ein kopfballstarker Spieler, hätte das Ding gepasst. Dann hätte er den genauer platziert. Und ja, also auf den ersten Blick so aus dem Block raus, dachte ich mir, warum geht jetzt da der Dovedan rein? Den hätte doch der Geis jetzt ins kurze Eck gedonnert, aber dann in der Wiederholung sieht man es dann doch deutlich, dass er mehr oder weniger genau auf Heuer Fernandes gekommen wäre. Weil, also, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er es direkt versucht, so wie er gegen Heidenheim letzte Saison war es, glaube ich, oder? Wie er da Kevin Müller düpiert hat.
Ja, der war
dem,
ja, der war
mit
ja
dem Freistoß fast von der Eckfahne
aus. Ja, der war ja ganz frech gewesen.
Also mit sowas habe ich da gerechnet, weil er hatte, glaube ich, schon Bock, ein Tor zu schießen.
Ja, wobei man auch sagen muss, ich hätte es Dovedan so dermaßen gegönnt. Er hat gestern wieder gekämpft und gerackert und hat nach hinten gearbeitet. Und ich würde es ihm so gönnen, wenn er mal so ein, zwei Spiele hintereinander jeweils eine Bude machen würde, dass er sich endlich mal auch für seinen Aufwand belohnt. Und das wäre natürlich eine optimale Szene dafür gewesen, ne?
Ja, also ich hätte es ihm auch sehr gegönnt.
In der 84. ist er ja auch nochmal allein durchgegangen, wo er sich dann aus, glaube ich, irgendwie bei drei Gegenspielern dann festgelaufen hat. Da hätte er vielleicht nur entweder versuchen müssen, den Ball noch auf die linke Angriffsseite zu bringen oder vielleicht gar den Ball über Heuer Fernandes drüber zu lupfen.
Das dachte ich mir auch, weil da fiel mir die Szene ein, als er da mal den Fernschuss aus 40 Metern probiert hat, um den Torwart zu düpieren. Und dachte mir, ja, jetzt hat er mal wieder die falsche Entscheidung getroffen, weil Heuer Fernandes war so weit vorm Tor. Also da hätte es nicht viel gebraucht, um das Ding da irgendwie reinzukriegen. Aber gut, wenn plötzlich drei so Innenverteidigerkanten vor dir stehen, dann denkst du da, glaube ich, auch nicht weiter drüber nach, sondern schaust nur, dass du irgendwie heil da rauskommst. Ja.
Ohne Verletzungen oder sonstige Schäden.
Genau.
In der 90. Minute war auch nochmal eine schöne Szene, als sich Schleimer, der kurz vorher eingewechselt wurde, genauso wie Scheffler, auf rechts durchgesetzt hat und am ersten Pfosten auf Scheffler gespielt hat und der dann aber leider so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist, aber gerade noch so den Ball auf Tempelmann ablegen konnte und der hat es dann halt mal einfach so aus vollem Lauf dann abgezogen und leider war wieder Daniel Heuer Fernandes zur Stelle und ja, hat das Ding also zur Ecke geklärt. Ne?
Dieser verdammte Hexer. So oft wie der wirklich bei Schüssen aus kurzer Distanz noch irgendwie den Arm hochgerissen hat, um das Ding dann abzuwehren. Der hat mich da gestern zweimal zur Weißglut getrieben, weil es gab zwei Szenen, wo er wirklich gerade noch den Arm hochreißt und das Ding klärt. Sonst hätten wir das Teil gewonnen. Und ich glaube auch, hätten wir das in der 90. Minute gemacht, hätte in den 6 Minuten oder 7 Minuten Nachspielzeit, die es gab, hätte der HSV, glaube ich, keins mehr geschossen.
Ja, und so blieb es dann eben auch nach 90 Minuten plus X beim, ja, wie ich finde, absolut leistungsgerechten 1:1. Entsprechend musste es dann weitergehen. Im Pokal gibt es keinen Unentschieden. Und über die Verlängerung sprechen wir dann gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Simon Strauß. Ja, Simon, wir haben es schon angesprochen. 90 Minuten plus X haben nicht ganz gereicht, um eine Entscheidung zu bringen. Es musste dann in die Verlängerung gehen. Und der Club dann gleich mit der ersten Aktion von Scheffler, der die Kugel gut mitnimmt, aber bevor er den Ball auf Tempelmann spielen konnte, war dann leider ein Hamburger Fuß dazwischen. Und für mich der Auftakt einer, ja, bisschen zweigeteilten Verlängerung, weil ich hatte so den Eindruck, in der ersten Viertelstunde war der Club eher so die Mannschaft, die am Drücker war, wohingegen in den zweiten 15 Minuten dann eher der HSV das Momentum auf seiner Seite hatte. Wie ging es dir da?
Ja, also die ersten 15 Minuten war eigentlich fast nur der Club. Also da hat auch Tempelmann hat er nochmal schön abgezogen. Schleimer hat ein paar gefährliche Dribblings gehabt und also da hatten wir klar Oberwasser und ja, also scheinbar haben das die Mannschaften, die nicht auf die Nordkurve spielen, haben immer Oberwasser, wie auch dann nach über 120 Minuten.
Ja, leider. Es war so ein Spiel, wo ich auch sagen muss, da ist mir mal wieder aufgefallen, was auch der Club in dieser Saison an Leuten noch von der Bank bringen kann. Also das ist nicht so wie in den letzten Jahren, wo man die Wechsel extrem weit aufgeschoben hat, weil man gewusst hat, es kommt eigentlich nur jemand, der einigermaßen auf dem Platz steht und versucht, das Ergebnis noch mit zu verwalten. Aber da kommt bei uns doch immer ganz schön Qualität. Also auf der einen Seite fand ich Thailand Duman nach seiner Einwechslung, er hat ein Riesenspiel gemacht. Auch Lukas Schleimer hat ziemlich da vorne drin rumgewirbelt. Man hat einen Scheffler noch bringen können, der ja auch da vorne drin immer eine ziemliche Macht ist, der dann so ein Spiel dann vielleicht auch mal entscheiden kann. Und das ist eben auch so ein Stück Weiterentwicklung beim Club, oder?
Ja, also wir sind mittlerweile wirklich, also das finde ich super, dass wir so weit sind, dass es keinen wirklich großen Qualitätsabbruch durch Wechsel gibt. Und das, also da hatten wir schon andere Zeiten, als dann, was weiß ich, in Mu Kanasaki eingewechselt wurde.
Jetzt gehst du der ganz halt einfach wie, in böse Zeiten zurück.
Der halt wie Falschgeld auf dem Platz rumlief. Also da hatten wir halt gerade mal, was weiß ich, 12, 13 gute Spieler, wenn dann noch jemand verletzt ist oder so. Hast schon beim zweiten Wechsel eigentlich niemand mehr mit Qualität auf der Bank. Und jetzt haben wir einfach das große Glück, dass wir zum Beispiel in der 116. Minute noch einen Fabian Nürnberger einwechseln können, der bis vor kurzem auch noch Stammspieler war. Also da sind wir schon echt sehr gut aufgestellt.
Ja, du hast es angesprochen, Fabian Nürnberger kam dann in der 116. Minute noch für Mats Möller-Daly, der, ja, bei ihm war, glaube ich, echt, also der Tank komplett leer. Er ist in der, ich glaube, 109. Minute oder so war das, als er nochmal einen Sprint komplett bis an die Grundlinie durchgezogen hat und die Flanke dann von David geklärt wurde. Und da war er direkt bei uns vor der Kurve gestanden und hat sich so auf die Knie aufgestützt. Und da hat er schon extrem gepumpt, da hast du gemerkt. Also der hat schon einiges an Kraft auf den Platz gelassen. Ne?
Aber der ist, glaube ich, auch so der Typ, der genauso wie früher ein Burgstaller, hätte er nochmal einen langen Ball gekriegt und wäre er, also keine Ahnung, auf Reserve auf jeden Fall noch den Ball hinterher und hätte noch alles getan, um da noch ein Ding zu machen, auch wenn er danach klinisch tot gewesen wäre. Also das ist schon auch ein Mentalitätsmonster und auch, aber ich meine, 116 Minuten Dauerlaufen, das steckt keiner so einfach weg.
Ja, also Mats Möller-Deli ist, glaube ich, auch so einer, der riskiert lieber einen Kolbenfresser, als dass er sich einmal nachsagen lassen würde, dass er nicht genügend Einsatz gezeigt hat. Also das war schon auch wirklich extrem in dem Spiel. Ja, eine Szene war da noch in der 119. Minute, als Alidou auf der linken Strafraumseite durchgegangen ist. Und es gab eine Berührung von Enrico Valentini. Aber ich habe mir das heute in mehreren Zusammenfassungen nochmal angeschaut, weil da entsprechend auf Elfmeter wieder plädiert wurde und so weiter. Also für meinen Geschmack, es gibt eine Berührung, die ist zweifelsohne. Aber A, würde diese Berührung, selbst wenn er in dem Moment fallen würde, wäre das für mich niemals genug, um Elfmeter zu pfeifen. Und dann kam eben noch dazu, er ist nach dieser Berührung sogar noch einen Schritt weiter gelaufen und hat sich dann irgendwie überlegt, oh, könnte ich ihn jetzt einfach mal wie vom Blitz getroffen zusammensinken, und hat sich dann fallen lassen. Aber Bastian Dankert war da Gott sei Dank ziemlich gut gestanden und hat ihm dann für eine Schwalbe die gelbe Karte gezeigt. Wie hast du die Szene empfunden?
Ja, also das war so der sterbende Schwan. Er hat halt gemerkt, oh, ich bin berührt worden. Während des Gedankengangs hat er aber leider halt einfach schon leider weitergelaufen. Wäre er direkt gefallen, hätte es vielleicht sein können, dass der Schiri pfeift, aber ich hätte es auch für unwahrscheinlich gehalten. Es war einfach, war zu wenig. Also da braucht es sich nicht so anstellen. Aber ja, die HSV-Fans sehen das natürlich alles wieder anders. Die Nürnberger Treter hauen da die Leute einfach im 16er um. Das ist natürlich typisch für uns.
Ja, war für mich dann in meiner Erinnerung auch die letzte nennenswerte Szene in der Verlängerung. Ja, und dann kam das, was kommen musste, wo, ja, man konnte eigentlich schon irgendwie damit rechnen. Beide Mannschaften haben es nicht geschafft, das Spiel irgendwie für sich zu entscheiden. Also musste dann ein unsägliches Elfmeterschießen ran. Und das hat für uns dann eigentlich erstmal relativ gut angefangen.
Ja, wenn Geiss verschossen hätte, hätte es mich schon sehr gewundert. Also den hat er auch sehr, sehr souverän einfach schön ins linke Eck. Fertig ist die Laube, keine Chance für einen Torwart.
Aber ich glaube, Blatt Papier hätte zwischen Ball und Pfosten auch nochmal reingepasst.
Es hätte auf jeden Fall mehr reingepasst als beim zweiten Elfmeter vom Club.
Also da muss ich auch sagen, junger Kerl, gut, so ganz jung ist Thailand Duman nimmer, aber er hat halt auch nicht wirklich viel Erfahrung, und dann den Elfmeter mit so viel Selbstbewusstsein so rechts hoch in den Winkel und direkt an die Unterkante der Latte zu schießen, da braucht man schon auch Eier, ne?
Ja, aber ich glaube, ihm ging danach auch ziemlich die Düse wahrscheinlich, weil ich gehe davon aus, er hat es nicht so knapp gewollt.
Aber zumindest hat er getroffen, und vielleicht hat sich dann im Gegenzug dann Sonny Kittel auch gedacht, na, wenn die Nürnberger freche Elfmeter können, dann probiere ich das auch mal, und hat seine Version des Panenka-Elfmeters dann ausgepackt. Braucht man auch erstmal die Nerven dazu, ne?
Ja, das ist... Sonny Kittel ist halt auch jemand, der ist einfach abgebrüht. Das ist ein abgewichster Profi, wie man so schön sagt. Und ich hätte es natürlich gefeiert, wenn Klaus sich nicht so früh für eine Ecke entschieden hätte und das Ding einfach gefangen hätte. Also dann, ich glaube, dann hätten wir das Elfmeterschießen auch gewonnen. Weil dann, das hätte den HSV, glaube ich, komplett verunsichert. Aber gut, hätte Herrentoilette, rum ist rum. Also da, der war frech geschossen, es war knapp. Der Klaus wäre fast noch dran gewesen, aber hat halt nicht gereicht.
Ja, und dann kam Lino Tempelmann, der jetzt nicht ein ganz so gutes Spiel gemacht hat wie noch gegen Heidenheim, aber für mich trotzdem immer noch einer der Aktivposten war. Und ihn hat es dann leider erwischt. Er hat seinen Elfmeter dann gewaltig drüber gejagt. Sozusagen nach Panenka kam Hoeneß in den Abendhimmel hinauf. War ärgerlich, ne?
War ärgerlich und tat mir auch unglaublich leid für den Jungen. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, hat immer wieder versucht anzutreiben, obwohl er unter Dauerbewachung vom HSV war, kam er immer wieder an Ball, hat immer wieder angetrieben, hatte mehrere gute Torchancen und dass er den dann so weit drüber haut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und tut mir echt leid für ihn.
Ja, danach hat Schonlau verwandelt und dann hat sich Esker Sørensen den Ball geschnappt und war der vierte Schütze beim FCN. Sein Elfmeter war, ich sage jetzt mal so, er war zumindest nicht gut geschossen.
Ja, der war halt einfach, die Statistik sagt, Elfmeter in die Mitte des Tors sind statistisch am häufigsten drin. Vielleicht ist Sørensen ein heimlicher Statistiker. Er hat es halt in die Mitte probiert, war auch scharf geschossen, aber halt leider halb hoch. Und so konnte heuer Fernandes den noch mit dem Fuß klären. Ich hätte mal gesagt, 20 Zentimeter höher und der wäre drin gewesen. Aber ja, so sah es halt blöd aus.
In der Pressekonferenz hat, glaube ich, Robert Klaus auch noch gesagt, dass Sørensen zuvor, glaube ich, noch nie einen Elfmeter geschossen hatte, ne?
Die habe ich nicht gesehen, die PK, aber ja, würde mich nicht wundern. Also zumindest beim Club hat er noch keinen geschossen.
Ja, im Gegenzug hat dann David getroffen. Das Ding war rum. Klaus war zwar noch dran, konnte den Ball aber nimmer am Überqueren der Linie hindern und so war das Ding halt nun mal entschieden. Nochmal ganz klar an dieser Stelle, keine Vorwürfe an Tempelmann oder Sørensen. Die haben alle ihr Bestes gegeben. Bei so einem Elfmeterschießen muss man erstmal den Mut haben, da überhaupt anzutreten. Das ist eine Ausnahmesituation und ich glaube, jeder von uns, der schon mal einen Elfmeter geschossen hat in so einer Situation, kann das nachvollziehen. Und unterm Strich schade, dass nichts draus geworden ist. So dann leider aus in der zweiten Runde. Starkes Spiel von beiden Mannschaften, kein Glück im Elfmeterschießen. So kann man es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Was nimmst du noch mit aus dem Spiel, Simon?
Dass wir gegen eine der stärksten Mannschaften der zweiten Liga zum zweiten Mal in dieser Saison eine wirklich gute Leistung gezeigt haben und auch gezeigt haben, dass wir uns vor den in Anführungszeichen großen Namen der zweiten Liga nicht verstecken müssen. Also es ist beim Club mittlerweile echt eine Mannschaft gewachsen, die zusammenhält, die zusammensteht, die zusammen kämpft und zusammen auch verdammt guten Fußball spielt. Und das ist sehr, 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 sehr schön zu sehen.
Ja, bereits am Freitag ist der Club dann jetzt schon wieder gefordert, hat wieder nur zwei spielfreie Tage zwischen den Spielen. Tom Kraus, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist heute aus der Klinik entlassen worden, hat eine Gehirnerschütterung, wird aber auf jeden Fall am Freitag ausfallen. Thailand Duman hat in dem Pokalspiel jetzt für sich ziemlich Werbung gemacht. Trotzdem denke ich persönlich, dass er vielleicht in Darmstadt eher von der Bank kommen wird und Fabian Nürnberger beginnen wird. Was denkst du und glaubst du, dass es vielleicht noch andere Änderungen dann geben wird?
Ich denke mal, Matenia wird wieder im Tor stehen. Kommt jetzt drauf an, wie sie es mit der Belastungssteuerung hinkriegen. Weil es ist ein Tim Handwerker hat 120 Minuten durchgespielt, ein Valentini war von Krämpfen geschüttelt und hat 120 Minuten durchgespielt. Also das kommt jetzt wirklich darauf an, ob es noch irgendwelche Blessuren gibt, muskuläre Probleme und so weiter. würde mich nicht wundern, wenn er vielleicht auch im Sturm Scheffler mal wieder von Anfang an ranlässt oder Scheffler, Schleimer. Aber wenn alle fit sind, dann gehe ich davon aus, dass der einzige Wechsel Tom Kraus für Dumann oder Nürnberger sein wird, je nachdem wie er spielen will. Mehr offensiv dann Dumann, mehr absichern, mehr defensiv dann Fabian Nürnberger.
Ja, zumindest muss sich der Club nach dem Spiel gestern nicht grämen. Er kann, glaube ich, erhobenen Hauptes da rausgehen und das Auswärtsspiel am Böllenfalltor dann selbstbewusst angehen. Hierzu wird es am morgigen Donnerstag dann ein Gegnergespräch geben von Felix Amrain mit einem Anhänger des SV Darmstadt 98. Und wir melden uns dann zu Beginn der kommenden Woche mit der entsprechenden Analyse. Ich bedanke mich sehr bei meinem heutigen Gast Simon Strauß. Vielen Dank, Simon.
Ja, immer wieder gern. Und danke fürs Mitnehmen gestern.
Auch immer wieder gern. Ja, wie immer lege ich euch auch unsere Kanäle bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Dort könnt ihr uns Feedback, Wünsche oder Anregungen hinterlassen. Und auch über eine Bewertung bei iTunes würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss, wünsche euch eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.